Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Stefan Detjen begrüßt Sie im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio am Mikrofon. Egils Levits ist 1972 mit seinen Eltern aus Riga nach Deutschland emigriert, in Münster zur Schule gegangen. Er hat in Hamburg Jura und politische Wissenschaft studiert, ging nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zurück in die jetzt unabhängige Heimat, wurde erster Botschafter Lettlands in Deutschland, Politiker und Minister, dann Richter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Seit 2019 ist Egils Levits Staatspräsident Lettlands und heute Gast im Deutschlandfunk Interview der Woche. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Staatspräsident.
Ja, guten Tag.
Sie gehörten seit langem zu denen, die vor den Gefahren durch Putins Russland gewarnt und eine Stärkung der Verteidigungsbereitschaft des Westens gefordert haben. Vor ziemlich genau einem Jahr haben Sie in einem Interview der FAZ gesagt, ein Schwächling genießt keinen Respekt. An diesem Wochenende steht die NATO vor einer historischen Stärkung. Finnland und Schweden werden in den nächsten Tagen wohl ihre formellen Beitrittserklärungen einreichen. Die Außenminister von G7 und NATO demonstrieren bei ihren Treffen in Deutschland Geschlossenheit. Empfinden Sie bei allem Schrecken über den Krieg in der Ukraine auch Genugtuung darüber, dass jetzt in Erfüllung zu gehen scheint, was Sie so lange angemahnt haben?
Ja, genau. Also der künftige Beitritt Schwedens und Finnlands ist natürlich eine ganz große Stärkung der NATO, insbesondere der NATO-Ost- und Nordflanke. Das ist das Ergebnis der Aggression Russlands, weil natürlich NATO ist ein Verteidigungsbündnis demokratischer Staaten, die das nur auf die Verteidigung ausgerichtet ist. Und Finnland und Schweden sehen jetzt, dass man diesem starken Bündnis beitreten soll, um das eigene Land von solchen Aggressionen zu schützen. Das natürlich ist auch ein großer Beitrag für uns im Baltikum, in Nordeuropa, auch für Deutschland, sodass das bedeutet, dass NATO noch stärker wird im Vergleich zu Russland. Und das ist, ich möchte das betonen, ganz, ganz wichtig und entscheidend, weil Russland durch, oder ich würde sagen, nur durch die Stärke der NATO zurückgehalten wird, weil Russland im Denken des 19. Jahrhunderts, des imperialistischen Denkens, jetzt verhaftet ist. Und der Frieden kann nur erhalten werden, wenn man entschlossen ist, wenn man Stärke zeigt und stark ist. Und das ist die NATO.
Reicht diese Stärkung, die die NATO jetzt durch den Beitritt Schwedens und Finnlands erfährt, auch durch die Aufstockung der militärischen Präsenz in den baltischen Staaten, an der ja auch Deutschland mitwirkt, in der sogenannten NATO Enhanced Forward Presence, reicht das alles aus, um ihre Länder vor möglichen russischen Übergriffen zu sichern, oder wird da noch mehr geschehen müssen?
Das ist die Basis, die Grundlage, aber NATO muss reagieren auf verstärkte Aggression, auf verstärkten Aggressionswillen Russlands, sodass NATO nicht zurückbleiben darf. Ich möchte betonen, dass die Stärkung des militärischen Potenzials der NATO dem Frieden dient. Weil natürlich Russland weiß, dass wenn Russland ein NATO-Staat angreifen wird, das bedeutet den Angriff auf alle NATO-Staaten, das ist der Sinn des NATO-Bündnisses. Und im Vergleich zu NATO, Russland ist dem nicht gewachsen. Deshalb, das hält den Aggressor zurück. Das ist das Wichtigste.
Aber nun gehört ja zu den erstaunlichen, für viele jedenfalls erstaunlichen Beobachtungen, die wir bei dieser Aggression Russlands in der Ukraine machen, dass die Stärke Russlands gar nicht so groß ist, wie viele sich das vorher ausgemalt haben. Die russische Offensive, der Angriff stockt eigentlich an allen Fronten. Die russische Armee zeigt für viele überraschende Schwächen. Welche Konsequenzen kann man daraus ziehen, ist diese weitere militärische Aufstockung der NATO vor dem Hintergrund, was wir gerade über das russische Bedrohungspotenzial lernen, in dieser Form noch notwendig?
Das ist unbedingt notwendig, weil, wie Sie sehen, Russland hat ja die Ukraine angegriffen, Die Ukraine verteidigt sich auch mit westlicher Hilfe, mit Waffenhilfe. Die Verteidigung ist erstaunlich gut, aber die Ukraine ist zum Teil zerstört bereits jetzt. Wir wollen das nicht. Wir wollen diese Aggression vom Anbeginn verhindern. Nicht, dass man, sagen wir, wenn Russland angreift und dann eventuell ein Krieg ausbricht. Der Krieg wird dadurch verhindert, mit Russland als einer aggressiven Macht, dass Russland von vornherein weiß, dass es automatisch verlieren wird und dass es keinen Sinn hat, anzugreifen. Hier hat sich Russland gegenüber Ukraine verkalkuliert, zum Glück verkalkuliert. Aber natürlich, der Krieg ist schrecklich und wir wollen keinen Krieg. Mhm. Deshalb muss NATO viel stärker sein als Russland. Und Russland muss das wissen, das ist wichtig, Russland muss das wissen, dass jeglicher Angriff für Russland zu einer Niederlage sein wird.
Aus der Sicht Putins ist die jetzt erneute NATO-Erweiterung in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ein weiterer Beleg für eine Bedrohung Russlands durch die NATO. Er stilisiert ja das, was er am Anfang eine militärische Spezialoperation in der Ukraine genannt hat, jetzt zu einem Kampf gegen Faschismus und Völkermord in der Tradition des großen Vaterländischen Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland. Sie selbst, Herr Staatspräsident Lewitsch, stammen übrigens so wie der ukrainische Präsident Zelensky aus einer jüdischen Familie. Wie klingt diese russische Rhetorik auch vor diesem Hintergrund in Ihren Ohren? Und was sagt sie Ihnen über die Bereitschaft Wladimir Putins, diesen Krieg noch weiter, noch brutaler zu eskalieren?
Also erstens, Russland, also die russische Führung, hat sich ja in ihrer Rhetorik und ihrem Denken, das ist sehr wichtig, dem nationalsozialistischen Deutschland sehr stark angenähert. Und der moderne Faschismus ist jetzt in Russland an der Macht. Deshalb auch diese Rhetorik, das ist eins. Das zweite ist, ich würde betonen, dass man die Propaganda Russlands überhaupt nicht beachten soll und überhaupt man nicht auf die Argumentationsweise eingehen soll, weil natürlich das würde bedeuten, dass man in einer absurden Argumentationskontext dann etwas sagen will. Also die russische Propaganda ist völlig losgelöst von der Realität.
Aber muss man, Herr Präsident, muss man nicht gerade vor den Erfahrungen, die wir im Vorfeld dieses Krieges gemacht haben, gerade die russische Propaganda, gerade die russische, diese neoimperiale Rhetorik Wladimir Putins ernster nehmen, als man das gerade im Westen getan hat? Und jetzt geht es ja, um das noch weiterzuführen, geht es um die Frage einer möglicherweise nuklearen Bedrohung. Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky hat gesagt, das sei ein Bluff, das müsse man nicht ernst nehmen. Aber wenn man sieht, Putin in die Ecke gedrängt, der Einsatz taktischer Nuklearwaffen, Teil der russischen strategischen Handbücher, offene Diskussionen im russischen Fernsehen über den möglichen Einsatz nuklearer Waffen, kann man das tatsächlich noch als Bluff, als reine Rhetorik abtun?
Ich wollte nicht sagen, dass es ein Bluff ist. Ich wollte sagen, dass man sich nicht in eine Rechtfertigungsrhetorik hineingehen soll und sagen, wir sind keine Nazis, NATO ist kein Bündnis, der dafür gedacht ist, Russland anzugreifen und zu vernichten und so weiter. All dieses Blödsinn müssen wir nicht aufgreifen. Aber, was Sie haben ganz richtig gesagt, wir müssen die wirklichen Ziele Russlands ernst nehmen und deshalb muss man auch sehen, was die sagen, insbesondere auch machen. Und die wirklichen Ziele sind klar, eindeutig. Das heißt, das sind die Ziele des imperialistischen Russlands und das heißt eine dominante Position über Europa, das ausgeübt werden soll von einem autokratischen, nicht-demokratischen Regime über demokratische Staaten. Und das heißt, die wollen das System, das russische System und russische Herrschaft dort einführen. Und das ist das Ziel, das ist ganz klar. Das wird nicht irgendwie verborgen gehalten. Aber und darauf müssen wir eingehen.
Aber was bedeutet das für die Sorge vor einer unkontrollierten und unkontrollierbaren Eskalation dieses Krieges zu einem dritten nuklearen Weltkrieg. Das ist ja die Sorge, die Angst, die auch die Politik namentlich des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz ausdrücklich leitet. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine spezifisch deutsche, eine German-Angst oder wird diese Sorge und diese Angst genauso auch von Ihnen und Ihren Landsleuten in Lettland geteilt?
Ich sage, dass Russland greift dort an, wo der Gegner schwach ist. Und NATO ist nicht schwach. NATO ist stark und muss stark bleiben. Also die erfolgreiche Politik gegenüber Russland ist stark zu zeigen. Das betrifft natürlich auch die atomare Bedrohung. Russland und Putin sind keine Selbstmörder. Die greifen nur dort an, wo sie glauben, dass man leichte Beute hat. Bei Ukraine haben die sich geirrt, zum Glück geirrt. Und das ist eine große Lehre für Russland ebenfalls, aber auch für uns. Für uns, für NATO, für den westlichen Bündnis, dass dort, wo aus russischer Sicht der Gegner, das heißt wir, schwach sind, dort geht Russland weiter, dort wird Russland angreifen. Und deshalb die Konsequenz ist die Stärkung der NATO. Das ist ganz wichtig. Leider ist Ukraine nicht NATO-Mitglied gewesen und NATO verteidigt das Land nicht direkt durch das Artikel 5 des NATO-Vertrages. NATO ist nicht Teil, also als Organisation beteiligt sich nicht auch an die Hilfe an die Ukraine. Aber wir als demokratische Staaten, die besorgt sind über die Sicherheitssituation in Europa, müssen Ukraine helfen, und das tun wir auch, damit Russland nicht gewinnt.
Mit welchem Ziel? Sie sagen, damit Russland nicht gewinnt. Und auch das wird ja unterschiedlich intoniert. Mit dem Ziel, dass Russland nicht gewinnt oder mit dem realistischen Ziel, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, einen Sieg über Russland erzielt?
Sieg über Russland. Ukraine hat ja kein Ziel, Russland anzugreifen und Russland einzunehmen und in Russland, sagen wir, die Ukraine.
Naja, aber eine vollständige Zurückeroberung der von Russland beherrschten Territorien wäre ein Sieg der Ukraine. Ist das realistisch? Sollte der Westen die Ukraine bei diesem Ziel dann auch mit entsprechenden offensiven Waffensystemen, die man für solche Operationen nutzt, unterstützen?
Ja, natürlich. Also Russland hat ja auf flagranteste Weise das Völkerrecht verletzt. Das ist genauso, wie Deutschland Polen angegriffen hat. Und Polen hat damals das natürliche Recht, sich zu verteidigen, genauso wie heute die Ukraine. Wir müssen dem Recht und dem Wunsch der ukrainischen Nation nach Wiederherstellung des eigenen Staates natürlich Hilfe leisten. Das ist unsere demokratische Pflicht. Weil wir sind ja demokratische Rechtsstaaten. Wir können solche Aggressionen nicht anerkennen. Deshalb ist es wichtig, Ukraine militärisch so zu helfen, dass Ukraine sich verteidigen kann.
Aber ist, Herr Staatspräsident, ein wirklich vollständiges Zurückschlagen der russischen Invasion in diesem Sinne ein Sieg der Ukraine, eine Niederlage Wladimir Putins in Ihrer Wahrnehmung der einzig realistische und mögliche Ausgang dieses Krieges? Oder sehen Sie eine Perspektive durch Kompromisse, durch Verhandlungen, durch irgendeinen Ansatz von Gesprächen und auch territorialen Kompromissen zwischen der Ukraine und Russland, diesen Krieg und das Leiden der Zivilbevölkerung zu beenden?
Da habe ich keinen Rat an die Ukraine zu geben. Natürlich, wenn in Lettland sowas stattfinden würde und ich nehme an, auch in Deutschland, ich glaube, in Deutschland wäre auch etwas schwierig zu sagen, wir geben die Hälfte Deutschlands an Russland und genauso wahrscheinlich etwas absurd würde das für Ukrainer zu sein, also geben sie die Hälfte der Ukraine an Russland und damit wär's. Nein, also das ist für die Ukraine zu entscheiden. Ich gebe keinen Rat an Präsident Zelensky, das ist seine Entscheidung, das ist die Entscheidung der ukrainischen Nation, was die machen. Unsere Pflicht ist der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen.
Das Deutschlandfunk-Interview der Woche mit dem Staatspräsidenten Lettlands, mit Egils Levits. Herr Staatspräsident, Sie sind vor einem Monat, Mitte April, mit dem polnischen Präsidenten Duda und Ihren beiden baltischen Amtskollegen nach Kiew gereist und haben Staatspräsident Zelensky getroffen. Eigentlich sollte ja auch Bundespräsident Steinmeier da mit dabei sein, aber ihm wurde unmittelbar davor mitgeteilt, dass er in der Ukraine nicht erwünscht sei. Wie haben Sie damals diese Ausladung unmittelbar erlebt? Wie haben Sie davon erfahren? Und wie haben Sie diesen diplomatischen Eklat wahrgenommen?
Also ich habe das erfahren, also kurz davor, an demselben Nachmittag. Wir haben mit Präsident Zelensky auch gesprochen. Aber Präsident Zelensky bestand auf seine Haltung. Und natürlich, das ist bilaterale Sache zwischen der Ukraine und Deutschland oder zwischen den Präsidenten Zelensky und Steinmeier.
Das heißt, Verständnis, das heißt, Zelensky hat auch Ihnen unmittelbar im Telefonat mitgeteilt, dass er Steinmeier zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht in Kiew sehen wollte.
Also es gab Kontakte, aber ich würde sagen, das ist eine Sache zwischen Deutschland und der Ukraine und die ist inzwischen ausgeräumt und Präsident Zelensky und Präsident Steinmeier haben inzwischen auch miteinander gesprochen, sodass diese Sache erledigt ist.
Aber das war ja nun nur die Spitze einer Verwerfung zwischen den Staatsoberhäuptern. Sie kennen Herr Staatspräsident Lewitz, Deutschland gut. Ich habe es gesagt, Sie sind hier aufgewachsen, haben in Deutschland studiert, als Jurist gearbeitet. Wie erklären Sie sich da, worum geht es da in der Tiefe, in diesen Verspannungen zwischen Deutschland, die ja auch im Verhältnis zu anderen östlichen Partnern zu erleben waren? Da war von einem Vertrauensbruch, von mangelnder Solidarität Deutschlands, nicht nur in Kiew die Rede. Geht es da um unterschiedliche Erfahrungen, historische? Haben wir es da mit unterschiedlichen Mentalitäten zu tun?
Es geht um, also Deutschland war ja Urheber des Zweiten Weltkrieges und das prägt natürlich die deutsche Weltsicht bis heute. Und ich glaube, da die Erfahrungen der Völker des östlichen Europas hat da relativ, also weniger Gewicht in der deutschen Weltsicht. Also die Ukraine hat Millionen von Menschen durch den deutschen Angriff durch deutsche Okkupation verloren und das prägt natürlich auch das historische Gedächtnis der Ukraine und dann, das ist, bedeutet, dass auch gewisse Verpflichtung aus der ukrainischen Sicht Deutschlands besteht. Also ich würde das nicht weiter kommentieren, also das ist die Sache zwischen Deutschland und der Ukraine und ich glaube, die ist auch inzwischen erledigt.
Herr Staatspräsident, lassen Sie mich am Schluss noch einen anderen Aspekt und Sie als Juristen ansprechen. Sie sind in Deutschland, weil Sie in Schleswig-Holstein mit dem Rechtsstaatspreis der Schleswig-Holsteinischen Juristischen Gesellschaft ausgezeichnet wurden. Der wurde zum ersten Mal verliehen, aber gerade in diesen Zeiten ist das von durchaus europäischer Bedeutung. Das lässt sich auch daran ablesen, dass der Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Skouris, die Laudatio auf Sie gehalten hat. Der Begriff der Rechtsstaatlichkeit ist wichtig, weil er Europa ja eigentlich einen sollte. Tatsächlich aber spaltet das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit Europa in dieser Zeit. Die EU-Kommission hat mitten in der historischen Krise ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Gegen Polen läuft ein ähnliches Verfahren. Die Einigkeit Europas, muss man feststellen, ist eigentlich viel brüchiger, als es in den Beschwörungen der Außen- und Verteidigungspolitiker in diesen Tagen klingt, oder?
Also der russische Angriff auf die Ukraine hat die Europäische Union, die NATO und ich würde sagen die ganze westliche Welt zusammengeschmiedet. Das ist eine unabsichtigte Nebenfolge von Moskaus Angriff.
Militärisch, also ja, militärisch und sicherheitspolitisch. Aber die Frage ist, Europa, die EU, der Westen haben sich immer als Wertegemeinschaft verstanden und das hat sich gerade im gemeinsamen Verständnis von Rechtsstaatlichkeit manifestiert. Deshalb die Frage, gibt es eigentlich noch ein gemeinsames Rechtsstaatsverständnis zwischen Ihnen und etwa Viktor Orban oder der polnischen PiS-Partei, die die Unabhängigkeit von Gerichten systematisch zerstören, Justiz und Medien unter ihre Kontrolle bringen und ihre europäischen Partner offen verhöhnen?
Also die Rechtsstaatlichkeit ist die Grundlage der Europäischen Union und deshalb gibt es auch Verfahren, wo Abweichungen von der Rechtsstaatlichkeit dann auch beseitigt werden sollen. Und wenn ein Mitgliedstaat von diesem gemeinsamen Verständnis dann abweicht, dann reagiert die Union und das ist auch richtig. Also ich würde sagen, dass diese Problematik zwischen ein, zwei Mitgliedstaaten und sagen wir dem großen Rest der Union, der Rechtsstaatlichkeit keinen Abbruch dass der Union insgesamt keinen Abbruch tut. Aber dieses Problem muss durch den Europäischen Gerichtshof und die entsprechenden Verfahren dann auch beseitigt werden.
Aber da geht es ja jetzt nicht um Kleinigkeiten, um Details von irgendwelchen Gesetzen, über die man streitet, sondern da geht es wirklich um ein grundsätzliches Verständnis, etwa der Unabhängigkeit von Gerichten in europäischen Rechtsstaaten. Was heißt das für die Verfahren, die Sie jetzt auch angesprochen haben? Sollten die EU-Kommission und am Ende auch der Rat und das Europäische Parlament diese Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen und Ungarn mit aller Konsequenz zu Ende führen, das heißt am Ende auch Sanktionen verhängen? Oder zwingt Putin mit seinem Krieg die EU jetzt dazu, beim Thema Rechtsstaatlichkeit auch Abstriche zu machen, Kompromisse zu schließen, um Polen und Ungarn in dieser Situation nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen?
Also ich würde sagen, dass der russische Angriff auf die Ukraine keine Bedeutung haben soll für das Prinzip, das interne Prinzip der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäischen Union. Bei den ein, zwei genannten Mitgliedstaaten handelt es sich um einige Problematiken, die beseitigt werden sollen. Also es ist nicht so, dass komplett die Unabhängigkeit der Gerichte abgeschafft werden soll und so weiter in diesen Mitgliedstaaten. Es gibt einige Punkte, wo unterschiedliche Meinung zwischen der Mehrheit oder zwischen dem Europäischen Gerichtshof der einen Seite sind und dem nationalen Verfassungsgericht auf der anderen Seite besteht. Also diese Fragen sind lösbar, die sind keine unlösbaren Fragen. Also insgesamt die Rechtsstaatlichkeit ist gewahrt und die soll auch gewahrt bleiben. Also das ist auch Sinn dieser Verfahren.
Herr Staatspräsident, vielen Dank für Ihre Zeit an diesem Wochenende in diesen bewegten, dramatischen Zeiten.
Ja, vielen Dank und alles Gute.